Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir über das Rennen um Afrika und darüber, wie Deutschland mit seiner Strategie im Vergleich zu Ländern wie China oder Russland dasteht. Außerdem sprechen wir über den Kurssturz bei der Deutschen Bank und seinen Auswirkungen auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 27. März und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Sicher haben Sie es mitbekommen, der teils massive Einbruch von Kursen europäischer Banken hat am letzten Freitag für reichlich Wirbel gesorgt. Die höchsten Verluste musste die Deutsche Bank verkraften. Zeitweise lag die Aktie mit 15% im Minus. Und auch das Handelsblatt berichtete in dem Zusammenhang von einem schwarzen Freitag für die Deutsche Bank. An den Märkten machte sich die Sorge breit, dass sich die Bankenkrise nach dem Kollaps von drei kleineren Geldhäusern in den USA und der Notübernahme von der schweizerischen Credit Suisse weiter ausbreitet. Wie es zu dem Kurseinbruch gekommen ist und wie er sich jetzt noch auf die Märkte auswirkt, darüber sprechen wir in der heutigen Sendung. Außerdem heute Thema: Mit welchen Strategien Großnationen wie China, Russland und die USA ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu afrikanischen Ländern ausbauen und wie Deutschland im Vergleich dasteht. Denn auch die Bundesregierung hat die Chancen einer besseren Zusammenarbeit erkannt. Ende Januar dieses Jahres wurde eine neue Afrika-Strategie veröffentlicht. Die Bundesregierung will damit die wirtschaftliche, klima- und entwicklungspolitische Zusammenarbeit stärken. Heute zum Beispiel begrüßt Bundeskanzler Olaf Scholz dazu den Staatspräsidenten der Republik Kenia, William Ruto, in Berlin. Doch der Blick der deutschen Wirtschaft nach Süden kommt spät und wird von Aussichten auf einen Konkurrenzkampf mit China getrübt. Denn die Volksrepublik sichert sich schon seit vielen Jahren nicht nur den Zugang zu wichtigen Infrastrukturen, sondern auch zu Rohstoffen. Und das durch Milliardenprojekte. Auch Russland pflegt seine Beziehungen zum Kontinent. Wie genau sich die Weltmächte China, Russland und USA derzeit ihren Einfluss in Afrika sichern und wie Deutschland im Vergleich dazu dasteht, darüber spreche ich gleich mit Professor Dr. Rainer Thiele vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Doch vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Christian Schnell per Telefon zugeschaltet. Hallo Christian.
Hallo Sandra.
Ja, wie geht es dem DAX denn heute? Ende letzter Woche sah es ja zeitweise ganz schön dramatisch aus.
Ja, man muss ja immer etwas vorsichtig sein mit solchen Aussagen im Moment. Aber heute kann man zumindest sagen, die Zeichen stehen auf Erholung. Und das ist natürlich nicht nur so eine nachgeholte Reaktion auf diese Gegenbewegung, die wir am Freitag schon in den USA gesehen haben. Da stand am Ende ja auch schon alles im Plus. Nein, heute hängt es vielmehr am IFO-Geschäftsklima-Index. Der war zum fünften Mal in Folge gestiegen. Mhm. Und das trotz dieser Kursturbulenzen zuletzt. Damit zeigt sich jetzt, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt stabiler ist, als man das zuletzt gedacht hat. Und vor allem der Dienstleistungssektor und die Industrie, die erweisen sich als Treiber dieser Entwicklung, die ragen also heraus. Und damit zeigt man also auch, es braucht manchmal solche Indikatoren auch zur Einordnung dann auch, wie diese beiden Branchen, dass nicht alles nur vom Bankensektor abhängig ist und dass nicht Wohl und Wehe eben auch davon nur kommt.
Ja, Freitag gab es ja auch einen Einbruch bei vielen europäischen Banken, insbesondere bei der Deutschen Bank. Was war da los?
Ja, alle Details werden wir wohl nie erfahren, aber wohl so viel lässt sich sagen. Wenn ein Schwergewicht wie die Deutsche Bank um bis zu 15% abstürzt, dann ist das ein ganz außergewöhnlicher Umstand. Und in diesem Fall hängt das allerdings nicht mit schwerwiegenden Problemen aus dem eigenen Haus dort zusammen. Das wäre die erste Vermutung gewesen. Aber da ist nichts zu erwarten eigentlich im Moment. Es sind viel mehr Erkenntnisse bei uns mittlerweile auch angelangt, dass Hedgefonds oder andere hochspekulative Anleger auf einen Kursverfall der Deutschen Bank gewettet haben. Der Gedanke dahinter ist ja auch relativ simpel. Nach der Notübernahme von Credit Suisse durch die UBS blicken viele Spekulanten darauf, wer könnte denn das nächste Institut sein, das es erwischen könnte. Und in dem Fall kommt man natürlich auf die Deutsche Bank als potenzielles Opfer. Aber das war jetzt in dem Fall nicht so richtig. Die Deutsche Bank hatte zwar ihre Probleme vor geraumer Zeit, aber vieles davon ist ausgeräumt und die Lage ist nicht vergleichbar mit der bei Credit Suisse.
In dem Kontext konnte ich auch viel über CDS lesen. Und da dachte ich, das bringe ich mal hier mit in den Podcast. Was genau muss ich denn in dem Zusammenhang über Risikoprämien von Credit Default Swaps, also CDS, wissen?
Also ich versuche es mal ganz einfach zu erklären, weil es ist wirklich, sagen wir, vielleicht hört sich komplizierter an, als es eigentlich ist. Credit Default Swaps, das sind Kreditausfallversicherungen gegen eine Pleite von beispielsweise Banken in dem Fall. Damit handelt es sich also, weil wir sagen Kredit, also nicht irgendwo um eine Aktie, sondern um Anleihen dieser Bank. Und die kann man also versichern. In dem Fall war das so, bei der Deutschen Bank sind diese CDS am Freitag auf 2,1% nach oben geschossen. Noch am Mittwoch waren es nur 1,4%. Hört sich jetzt alles nicht so viel an. Nur so ein Großinvestor, der hat vielleicht mal so ein Paket von 10 Millionen Euro in Anleihen der Deutschen Bank drin liegen. Der muss jetzt 210.000 Euro als Sicherheit dafür hinlegen. Vorher waren es noch zwei Tage vor 140.000. Das ist noch schon eine gewaltige Summe und das Ganze kam eben daher, weil sich immer mehr Menschen gegen den Ausfall bei der Deutschen Bank, bei deren Anleihen versichern wollten. Und hier spielen wiederum die sozialen Netzwerke eine große Rolle. Da gab es eben dann vieltausendfach weitergeleitet dann die entsprechenden Meldungen, dass da wohl Probleme geben könnte, vielleicht nicht immer von ganz klarer Quelle, aber trotzdem hat sowas so eine Sogwirkung und das trägt dann gewaltig das Ganze nach oben.
Vielen Dank für die Einordnung dazu. Ja, wie sieht es denn heute bei den Bankaktien aus?
Ja, deutlich erholt, muss man sagen. Also die Deutsche Bank steht gut 5% im Plus. Im Moment ist der größte Gewinner im DAX. Und das liegt auch daran, dass eine Reihe von Analysten im Moment die Gefahr eines Kurssturzes überhaupt nicht sehen. Ganz im Gegenteil, die sagen, das Ganze war übertrieben. Die Bank steht nach überstandener Sanierung gut da. Man hat wirklich aus den Fehlern gelernt. Es gibt als relevantes Problem, was vielleicht genannt wird, momentan diese Probleme, das Engagement bei der Finanzierung von US-Gewerbeimmobilien. Das haben momentan etliche Banken. Aber die Deutsche Bank geht offen damit um. Und sie spricht diese Probleme an auch und man merkt also auch, da ist eine Transparenz dahinter. Und deswegen sagen die Analysten auch, das, was hier irgendwo als Probleme im Raum stehen könnte, das ist überschaubar, das kriegt man in den Griff.
Was war denn heute noch für die Märkte besonders bemerkenswert? Hat sich zum Beispiel der nationale Streik, der wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer betroffen hat, sich irgendwie ausgewirkt?
Eigentlich gar nicht, muss man sagen, weil das war ja ein Thema, das war vorhersehbar, das war geplant, das war irgendwo auch so, dass man wusste, das kommt heute und man hat sich darauf eingestellt. Also für die Börsen selber war das kein großer Indikator. Hier war eher so ein bisschen das Mainzer Unternehmen BioNTech im Mittelpunkt gestanden. Das war ja in der Hochphase von Corona Hoffnungsträger für viele Menschen und auch der Überflieger an der Börse. Nun dürfte der Umsatz natürlich mit Covid-Medikamenten, mit dem Auslaufen womöglich der Pandemie auch deutlich zurückgehen. Darüber hat man berichtet. Deswegen schwenkt das Unternehmen nun um. Man erhöht die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um mehr als die Hälfte auf 2,6 Milliarden Euro. Man hat einen neuen Schwerpunkt auch und das ist der Bereich der Krebstherapie. Darauf will man sich künftig mehr verlegen. Die finanziellen Mittel dazu, die hat BioNTech. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen Nettogewinn von 9,4 Milliarden Euro erzielt. Also die Kassen sind durchaus gut gefüllt dort weiterhin.
Vielen Dank, Christian.
Gerne.
Ja, an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an Gewinnen nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Zu den größten bekannten Problemen auf dem afrikanischen Kontinent zählen vor allem Korruption, aber auch eine oft unzureichende und überlastete Infrastruktur, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und Fachkräftemangel. Doch der Kontinent bietet aus der Sicht von Malek Boudiab auch viele Chancen, die auch für Deutschland sehr gewinnbringend sein könnten. Der Fondsmanager war bereits am 28. September 2022 in der Today-Sendung meiner Kollegin Lena Jesberg zu Gast. Darin haben die beiden darüber gesprochen, welche Chancen Afrika für Deutschland als Partner bietet. Er nannte unter anderem folgendes Beispiel.
Man versucht, so gut wie möglich die russischen Rohstoffe zu vermeiden. Da wird Afrika sehr wichtig, auch wenn Sie von der grünen Transition reden in Europa. Also all diese Rohstoffe müssen aus irgendwo kommen. Und ich glaube, da ist Afrika für Europa eigentlich praktisch ideal gelegen. Ich glaube, in Zukunft wird es sehr wichtig, da diese Beziehungen zu ändern.
Also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geostrategisch wird Afrika immer wichtiger. Deshalb hat die Bundesregierung ihre Afrika-Strategie zu Beginn dieses Jahres auch neu aufgestellt. Doch Deutschland hat das Potenzial nicht allein erkannt. Die Bundesrepublik steht im Wettbewerb mit anderen Großnationen, wie etwa China und Russland. Wie genau steht die Bundesrepublik mit seiner Strategie aber im Vergleich da? Darüber spreche ich jetzt unter anderem mit jemandem, der sich bei den Themen wirtschaftliche Entwicklung in Afrika, Schwellen- und Entwicklungsländer und nachhaltige Entwicklung besonders gut auskennt. Nämlich mit Professor Dr. Rainer Thiele vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Guten Tag, Herr Thiele.
Guten Tag.
Ja, vielleicht steigen wir einmal mit einem Überblick ein. Welche wirtschaftliche und geopolitische Rolle wird Afrika denn in den nächsten Jahrzehnten Ihrer Meinung nach spielen?
Also es ist nicht ganz sicher, wie Afrika sich entwickeln wird. Also auf jeden Fall haben wir ja die demografische Entwicklung, dass Afrika anteilsmäßig an der Weltbevölkerung sehr stark wachsen wird. Also das ist sicher. Und damit verbindet sich auch ein großes wirtschaftliches Potenzial. Man hat in den letzten Jahrzehnten schon hohe Wachstumsraten in Afrika gesehen. Das heißt, Afrika wird insbesondere für Europa als Nachbarkontinent immer wichtiger werden. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass die Mittelschicht in Afrika wächst, dass also quasi die Kaufkraft des Kontinents zunimmt über die Zeit. Also von daher müssen wir damit rechnen oder dürfen wir damit rechnen, würde ich eher sagen, dass Afrika immer wichtiger werden wird wirtschaftlich.
Reden wir gerne auch kurz über einzelne Länder. Welche bergen denn da aktuell das größte wirtschaftliche Potenzial Ihrer Meinung nach?
Also natürlich von der Größe her sind Äthiopien und Nigeria die wichtigsten Länder, wenn man so sagen will. Nigeria ist die größte Volkswirtschaft in Afrika. Äthiopien gehört auch inzwischen zu den größten Volkswirtschaften. Das sind zwei sehr, sehr große Länder von der Bevölkerung her und potenziell wichtige Investitionsstandorte, allerdings auch schwierige Investitionsstandorte. Also Nigeria schon traditionell sehr schwierig die Governance des Landes ist problematisch. Es ist nicht leicht zu investieren. Und in Äthiopien gab es ja den Bürgerkrieg. Da gibt es jetzt zwar einen Waffenstillstand, aber auch da ist es nicht einfach zu investieren. Leichter ist es in kleineren Ländern wie Ghana. Also Ghana ist sehr stabiles Land. Seit 85 haben die mehr oder weniger eine demokratische Ordnung und auch relativ gute Bedingungen für Investoren. Andere Länder, die da in Frage kommen, sind Kenia, teilweise Uganda, Tansania. Also das sind eher so mittelgroße Länder, die aber etwas stabiler sind als die großen und potenziell interessantesten Länder.
Kenia haben Sie ja gerade schon angesprochen. Aktuell ist dessen Präsident William Ruto ja in Deutschland zu Besuch. Und das Land zählt zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands in Ostafrika. Aber auch zu anderen afrikanischen Ländern hat Deutschland in den vergangenen Wochen vermehrt den Kontakt gesucht. Ende Januar hat die Bundesregierung auch ihre neue Afrika-Strategie vorgestellt. Was zeichnet die Strategie aus und welches Potenzial steckt Ihrer Meinung nach dahinter?
Also was die Afrika-Strategie auszeichnet, ist ein partnerschaftlicheres Herangehen, als es in der Vergangenheit vielleicht der Fall war, dass man Afrika wirklich auf Augenhöhe wahrnimmt. Was in dieser Strategie so ein bisschen fehlt, ist die Betonung des Privatsektors, über den zumindest die wirtschaftliche Zusammenarbeit am Ende laufen muss. Also es geht doch zu sehr um Entwicklungszusammenarbeit und vielleicht nicht so sehr um privatwirtschaftliches Engagement. Das kann man an dieser Afrika-Strategie vielleicht kritisieren. Da waren wir in Deutschland, glaube ich, schon mal fast ein bisschen weiter, als wir es mit dieser neuen Afrika-Strategie jetzt sind.
Können Sie da mehr ins Detail gehen? Also was hätten Sie denn anders gemacht und hat sich Deutschland zurückentwickelt?
Nein, so hart würde ich es nicht sagen. Also ich hätte nur vielleicht ein bisschen stärkeren Fokus auf privatwirtschaftliche Zusammenarbeit gerne gesehen in der Afrika-Strategie. Also es ist nicht so, dass Deutschland sich zurückentwickelt. Wir haben ja einige große Projekte in Afrika im Augenblick. Es gibt ein großes grünes Wasserstoffprojekt in Namibia. Das ist, glaube ich, ein Investitionsvolumen von 10 Milliarden Euro. In Marokko gibt es größere, auch im Bereich erneuerbare Energien, größere Projekte. Also es gibt keine Rückentwicklung. Das will ich damit nicht sagen. Ich hätte nur gerne in dieser Afrika-Strategie vielleicht eine etwas stärkere Betonung auf den Privatsektor gehabt. Also da haben Sie mich ein bisschen falsch verstanden. Also eine Rückentwicklung würde ich nicht diagnostizieren.
Gut, das haben wir jetzt klargestellt. Danke. Sprechen wir über andere Nationen, die ja da auch durchaus als Konkurrent Deutschlands auf den Plan gerufen werden. Sprechen wir über China. China hat ja Anfang der 2000er Jahre schon das wirtschaftliche Potenzial Afrikas erkannt und das Engagement seitdem auch kontinuierlich ausgebaut. Wie genau macht China das und wie sieht die Strategie dieser Großnation aus?
Also China hat begonnen mit einer sehr stark auf Ressourcenausbeutung fokussierten Strategie. Also am Anfang waren Länder wie Angola und Sudan waren sehr stark im chinesischen Fokus. Da ging es um Öl. Später ging es auch um Agrarflächen. Die haben große Agrarflächen in Afrika aufgekauft bzw. langfristig geleast, um ihre eigene Ernährungssicherheit zu verbessern. Und nach hat sich die chinesische Strategie sehr stark ins Politische gewendet. Also die haben versucht, den gesamten afrikanischen Kontinent zu erschließen, um die afrikanischen Länder auf Linie mit China zu bringen, unter anderem in Abstimmungen in der UN beispielsweise. Also das hat, diese wirtschaftlichen Motive spielen immer noch eine Rolle, aber die politischen Motive sind meines Erachtens inzwischen viel, viel stärker. Und das ist eben auch der Grund dafür, dass China in allen afrikanischen Ländern präsent ist. Also auch in unbedeutenderen Ländern, die ja auch eine Stimme haben. Also das ist, glaube ich, sehr stark zu beobachten. Dass China nicht nur auf die wirklich wirtschaftlich interessanten afrikanischen Länder schaut, sondern auf den gesamten Kontinent. Und dann haben sie die Unternehmen aus China eine sehr starke Unterstützung durch den Staat. Also das ist sehr eng miteinander verbunden, Staat und wirtschaftliches Engagement.
So im Kern, was würden Sie sagen, inwiefern kann Deutschland da sich etwas abschauen?
Also etwas abschauen, also diese ganz starke staatliche Unterstützung, die würde ich jetzt für Deutschland nicht sehen. Also in Deutschland gibt es auch Instrumente der Außenwirtschaftsförderung, aber die sind lange nicht so stark wie die chinesischen. Und da kann Deutschland, glaube ich, auch nicht mithalten. Also was man sich von den Chinesen ein bisschen abschauen könnte, ist der Pragmatismus. Also dass die beispielsweise Projekte, Infrastrukturprojekte sehr schnell umsetzen. Da kann man natürlich auch nicht das 1:1 sich abschauen. Also die Chinesen, die bauen eine Straße und siedeln Menschen um, ohne Rücksicht zu nehmen auf zum Beispiel Menschenrechte und dergleichen. Also Deutschland kann nicht wie China handeln, aber sicherlich könnten Projekte schneller realisiert werden. Also da ist China sehr, sehr weit voraus, was so Umsetzung von Projekten angeht. Aber allerdings, wie ich schon sagte, die haben halt diese partizipativen Maßnahmen, dass sie die Bevölkerung befragen und auch Umweltverträglichkeitsprüfungen machen und so weiter. Das haben die Chinesen halt nicht. Also von daher kann man es nicht 1:1 übertragen. Aber da ist sicherlich an Pragmatismus noch einiges aufzuholen von deutscher Seite.
Ja, ein anderer großer Akteur im Wettbewerb um Afrika ist ja Russland. Lassen Sie uns über dieses Land sprechen und seine Strategie. Erst vor kurzem haben sich bei einer Abstimmung der UN-Resolution über ein Ende des Angriffskrieges in der Ukraine ja viele afrikanische Staaten enthalten oder sich auf die Seite Russlands gestellt. Das also zum politischen Rahmen. Wie und wo positioniert sich Russland denn derzeit wirtschaftlich in Afrika?
Also Russland ist erstaunlicherweise wirtschaftlich kaum von Bedeutung. Also die haben teilweise einige Projekte im Energiebereich, aber das ist insgesamt in den meisten afrikanischen oder in allen afrikanischen Ländern fast unbedeutend. Also das ist nicht der Hebel, den die Russen haben. Wo sie sehr stark sind, ist in der Militärhilfe. Hm. Also Russland ist der Player, der am meisten ausgibt für Waffenlieferungen nach Afrika, noch vor den USA, weit vor China und weit vor der EU. Also da ist hat Russland einen sehr starken Hebel. Es gibt ja auch diese Söldnergruppe, die Wagner, die jetzt auch in der Ukraine sehr stark im Fokus sind, die sind auch in einigen afrikanischen Ländern beteiligt. Aber eben auch modernste Rüstung aus Russland wird bezogen von vielen afrikanischen Ländern und insbesondere solchen Ländern, die auch in Konfliktsituationen sind. Also da ist Russland sehr stark. Ansonsten, wie gesagt, also die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland spielt für die afrikanischen Länder kaum eine Rolle.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Sie haben gerade schon die USA angesprochen. Ja, welche Strategie verfolgt denn die USA in Afrika?
Also die USA hat keine wirklich durchgehende Strategie in Afrika. Also die USA war im Kalten Krieg in Afrika sehr stark präsent, um dann auch zu verhindern, dass zu viele Länder in das Lager der Sowjetunion abwandern. Das heißt, die USA ist tatsächlich auch mit Investoren über den Kontinent verteilt, vertreten. Sie waren halt auch im Ölbereich sehr stark immer engagiert und das wirkt noch nach. Also die USA ist schon noch viel, viel stärker als Deutschland in Afrika engagiert, aber das ist eher noch ein Überbleibsel des Kalten Krieges, als dass es wirklich eine kohärente Strategie ist. Also das Biden ist, glaube ich, schon einer, der Afrika auch als wichtigen Kontinent sieht. Mhm. Aber in den Jahrzehnten davor war Afrika nicht im Fokus der Amerikaner. Mhm. Also weit weniger als zum Beispiel bei China.
Ja, was glauben Sie, jetzt haben wir ja einige Strategien besprochen. Welche, glauben Sie, wird sich langfristig durchsetzen?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, die afrikanischen Länder fühlen sich, glaube ich, in der jetzigen Situation ganz wohl, dass sie zwischen verschiedenen Modellen wählen können. Also das Engagement von China hat auch eine Obergrenze. Also erstens ist das eine Frage der Konjunktur in China, wie viel Mittel sie bereit sind zu investieren. Und zweitens haben schon einige afrikanische Regierungen gesehen, wenn man zu sehr von China abhängig wird, dass das auch dann in der Bevölkerung nicht positiv wahrgenommen wird. Also ich glaube, die afrikanischen Regierungen würden sich beispielsweise auch darüber freuen, wenn Deutschland oder die EU sich stärker im Kontinent engagiert. Das hat man jetzt gesehen bei einigen Investitionen im Bereich erneuerbarer Energien. Also das ist nicht so, dass Afrika quasi für immer aufgeteilt ist, sondern da sind auch immer wieder neue Chancen. Und also da darf man nicht zu defätistisch sein. Ich glaube, da könnte Deutschland/Europa sicherlich eine ganze Menge mehr machen. Und zu sagen, da ist China überall schon, das halte ich für ein etwas vorgeschobenes Argument. Also ich glaube, da ist schon, gerade weil der Kontinent so schnell wächst, da ist schon Potenzial für verschiedene Player.
Sprechen wir noch ein wenig weiter über die Unabhängigkeit afrikanischer Länder. Inwieweit glauben Sie denn, dass bestimmte Staaten auch nachhaltig von ihren eigenen Rohstoffen profitieren können in Zukunft?
Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Also dass insbesondere Staaten, die eine gewisse Stabilität haben. Also ich glaube, das ist immer Voraussetzung, dass die beispielsweise mit Rohstoffen, die jetzt für die Energiewende wichtig sind, dass sie damit auch ihren eigenen Wohlstand erhöhen können. Also da gibt es schon afrikanische Länder, die auch aus eigener Kraft durchaus, also mit und durchaus mit ausländischer Unterstützung, dass die durchaus ihren wirtschaftlichen Fortschritt organisieren können. Also da sind natürlich auch, Afrika ist eben auch ein sehr heterogener Kontinent. Das darf man auch nie vergessen. Es gibt aber durchaus einige Länder, die voranschreiten. Also aber das, was muss man immer wieder betonen, es sind 54 Länder oder Subsahara-Afrika 48 Länder, die sehr, sehr verschieden, auch vom Entwicklungsstand her sind.
Lassen Sie uns da dennoch weitere Beispiele nennen. Was können wir denn von einzelnen Ländern lernen? Mir fällt da Kenia als Beispiel ein. Das Land gewinnt ja bereits mehr als 90% seiner Energie aus erneuerbaren Quellen. Und auch andere Länder wie die Demokratische Republik Kongo oder Äthiopien sind da schon sehr weit.
Ja, also ich glaube, die Afrikaner können halt im Energiebereich tatsächlich einen großen Sprung machen, indem sie die gesamte fossile Phase gar nicht so stark werden lassen und gleich auf erneuerbare Energien umsteuern. Also beispielsweise auch in Nordafrika, also Marokko und Ägypten, die machen große Anstrengungen. Auch Kenia ist ein Beispiel. Also da sehe ich ein Beispiel, wo Afrika wirklich vorangehen kann. Und auch in der Digitalisierung, da haben wir das gesehen, auch in Ostafrika, da gab es, also Mobile Money ist so ein Stichwort, dass quasi viele Transaktionen tatsächlich über mobiles Geld abgewickelt werden können. Da war Kenia führend, das hat sich auch über verschiedene afrikanische Länder verbreitet, dass diese Digitalisierung sehr schnell voranschreitet, eben weil die physische Infrastruktur teilweise auch nicht gut ist. Also da profitiert man da und das Bankensystem nur sehr rudimentär ausgebildet ist. Also da kann man tatsächlich auch Afrika, also dieses mobiles Geld, da hat Afrika einen Vorsprung, also mindestens vor Deutschland. Also es gibt natürlich skandinavische Länder, die auch schon sehr weit sind, aber da kann man tatsächlich auch von dem Kontinent lernen. Auch wie schnell das alles funktioniert hat und mit einer relativ beschränkten Infrastruktur.
Vielen Dank, Herr Thiele, für die Einblicke in Ihre Forschungsexpertise.
Sehr willkommen, es hat mich sehr gefreut.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wer jetzt noch tiefer in das Thema Afrika und die Potenziale dieses spannenden Kontinents eintauchen will, dem empfehle ich, die Today-Folge vom 28. September 2022 noch einmal anzuhören. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine Bewertung dalassen. Haben Sie Rückmeldungen, Hinweise, Tipps für uns, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns. Redaktionsschluss für die heutige Sendung von Handelsblatt Today war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Jan-Paul Götze danke ich für den redaktionellen Support für diese Folge. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis zum nächsten Mal.
Zukunft ist, was wir daraus machen. Davon bin ich, Andrea Wasmuth, Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group, überzeugt. Und deswegen haben wir PULS, das exklusive Wirtschaftsnetzwerk der Handelsblatt Media Group, gegründet. Mit PULS wollen wir einflussreiche weibliche Köpfe vernetzen, um sich branchenübergreifend zu relevanten Wirtschafts- und Karrierethemen auszutauschen. Ich bin mir total sicher, durch einen offenen und vertrauensvollen Austausch schaffen wir es, den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit noch besser zu begegnen und die Zukunft gemeinsam positiv zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt und werden auch Sie ein Teil davon. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Bewerbung für diesen ausgewählten Kreis unter pulse.handelsblattgroup.com.